Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Welche Kompetenzen brauchen Menschen, um ganz nach oben zu kommen, im wörtlichen Sinne? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit dem Psychologen, genauer gesagt dem Luft- und Raumfahrtpsychologen Dr. Viktor Ubeid. Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite Führungskräfte im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Viktor Ubeid war bereits Gast bei zwei Podcast-Interviews, nämlich die Episoden SF07, übrigens schon vom Mai 2015, und SF115 vom Oktober 2019. Mit ihm arbeite ich auch bei einigen Kunden zusammen und schätze neben seinem Fachwissen seine pragmatische und humorvolle Art. Steigen wir doch gleich ein. Hallo Viktor, schön, dass du Zeit hast für ein Update-Interview. Wo bist du jetzt gerade?
Ja, hallo Burkhard, ich freue mich auch. Ich bin in Hamburg tatsächlich im Homeoffice und bin hier aber gut ausgestattet und hoffe, dass wir uns auch gleich nett und technisch sicher unterhalten können.
Das ist gut. Für die Hörerinnen und Hörer im Hintergrund sieht man, glaube ich, bei dir einen Astronauten auf dem Mond auf einem Poster. Ist das richtig?
Ja, das ist dieses ganz berühmte Bild von Buzz Aldrin, wo er auf der Mondoberfläche in seinem schönen Anzug drin steht. Ja, das ist so ein Motto, das begleitet mich eigentlich seit 1969.
Ja, das ist übrigens auch etwas, was wir, als wir das erste Interview gemacht haben, da bin ich zu dir ins Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Flughafen Hamburg, glaube ich, gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und da haben wir dann auch gleich festgestellt, dass wir da doch einige Überschneidungen hatten, selbst bei den Büchern, die wir zur Raumfahrt gelesen hatten. Erinnerst du dich daran? Das war ganz witzig.
Ja, gut. Also wenn man so aus einer bestimmten Generation kommt, vermute ich mal, wird man auch immer irgendwelche Ähnlichkeiten, so Lieblingslektüre, Dinge, die einen interessieren, angehen. Da merkt man auch so ein bisschen, wie der Zeitgeist sich auf sowas auswirkt.
Ja. Aber jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die dich bisher nicht kennen, was machst du? Was sind derzeit Schwerpunkte deiner Arbeit?
Ja, also grundsätzlich arbeite ich als Psychologe mit dem Schwerpunkt Feststellung von Eignung. Das heißt, ich gucke mir an, ob Leute bestimmten Arbeits- oder Ausbildungssituationen standhalten und das im Luft- und Raumfahrtsektor vornehmlich, also so in Bereichen, die man so als Hochrisikobereich einstufen kann. Das mache ich schon ziemlich lange. Seit Ende der 90er Jahre. Mhm. Aktuell ist es natürlich so, dass das kriegen vielleicht auch alle mit, so viel wurde nicht geflogen in den letzten anderthalb Jahren, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ja. Und da verändern sich dann auch immer so ein bisschen die Schwerpunkte. Tatsächlich bin ich aktuell aber wieder sehr viel in eignungsdiagnostischen Untersuchungen, nämlich für die kommende Generation von ESA-Astronautinnen und Astronauten. Und davon abgesehen, publiziere ich einiges. Ich komme endlich mal dazu, Daten auszuwerten, was ich immer so lange vor mir herschieben musste. Mhm. Und das sind dann auch so ein paar angenehme Nebeneffekte einer, wenn man so will, beruflichen Pause, ne, die hervorgerufen wurde. Oder berufliche Veränderung.
Ja, in dem Kontext, wir hatten uns zwischendurch auch immer wieder gehört, weil wir auch gemeinsame Projekte haben. Wie sind denn die Piloten damit umgegangen? Also ich sag mal, wenn ich mir vorstelle, sonst unter anderem Lufthansa-Piloten, die ja sicherlich auch ein ganz gesundes Selbstbewusstsein haben, die auf einmal grounded waren und die sich gefragt haben, was wird eigentlich in Zukunft sein? Werde ich überhaupt noch so fliegen wie bisher? Was hast du da mitbekommen, sofern du darüber sprechen kannst, darfst und willst?
Ja, das kann ich gerne erzählen. Ich werde es ja keine Einzelperson hier beschreiben. Das hat die schon sehr hart getroffen, weil man muss vielleicht auch wissen, das wissen vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer nicht, dass mit dieser Befähigung, ein Linienflugzeug zu fliegen, ja keine klassische, erst recht nicht akademische Berufsausbildung verknüpft ist. Das sind also Leute, die können nicht wie ein Ingenieur sagen, gut, dann gehe ich mal in eine vergleichbare Branche oder ich bewerbe mich irgendwo, überwintere vielleicht 2 Jahre und dann kehre ich wieder so in meine Heimatsparte zurück. Mhm. Die Fliegerei ist durch eine Lizenzierung gekennzeichnet. Das heißt, ich erwerbe eine Lizenz, die muss ich aufrechterhalten, mit der kann ich sonst nicht viel machen.
Ja.
Kriegt das so mit? Einige sind zur Deutschen Bahn gegangen, tatsächlich, von der Lufthansa.
Also und so. Sind da Lokführer geworden.
Und sind Lokführer, gehen jetzt in die Ausbildung oder sind in der Ausbildung zum Lokführer. Und sagen wir, das ist irgendwie, hat auch wieder viele Vorteile. Finde ich auch super interessant, ne? Also so dieses Flair der Luftfahrt dann auch so sehr rational verlassen zu können. Aber es gibt natürlich andere, die in einer ganz anderen Situation sind. Also nehmen wir mal so einen Mit-50er, der sagt, gut, wo kann ich jetzt noch hingehen? Ich muss das jetzt irgendwie aussitzen und versuchen, so über die Runden zu kommen. Da tun sich einige dann schon ziemlich schwer mit.
Was sind, wenn wir wollen nicht zu viel über die Pandemie erzählen. Ich hatte so im Vorgespräch schon gesagt, Mensch, mein Kollege Bernd Gerob, glaube ich, sagte es, ich will gar keine Podcast-Inhalte mehr zur Pandemie machen. So sinngemäß habe ich das jedenfalls verstanden. Aber ein ganz bisschen noch zum Thema Lessons Learned für dich selbst. Gibt es Dinge, wo du sagst, das war für mich überraschend oder das war für mich bestätigend in Bezug auf deine eigene Arbeit? Also das betraf ja jetzt gerade die Piloten selbst, die mit der Veränderung umgegangen sind. Gibt's Lessons Learned für dich aus diesen Monaten?
Ja, vielleicht grundsätzlich erstmal, ich bin in einer wirklich ziemlich komfortablen Situation, glücklicherweise. Es geht mir nicht so, dass auf einmal ich nichts mehr zu tun hatte, die Einnahmen wegbrachen oder sonst was. Ich glaube, dann hat man noch ganz andere Lessons, die man so lernen musste. Das hat mich wirklich nicht so persönlich getroffen. Aber es hat sich schon bemerkbar gemacht, dass viele Dinge funktionieren, von denen ich vorher gedacht hätte, naja, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also so diese Umstellung wirklich und die Bereitschaft aller Beteiligten, sich online zu organisieren und genauso effizient zu arbeiten wie vorher.
Ja.
Das hätte ich immer gehofft, aber nicht gedacht, dass es so klappt. Das, also aus ansatzweise kennen wir das schon lange, seit es diese Medien gibt, aber nie mit einer Konsequenz, dass ich auf einmal bestimmte Dinge, die ich vorher niemals online gemacht hätte, wo ich dachte, da fliege ich jetzt hin, da fahre ich hin, so ein Präsenzmeeting machen, dass ich da festgestellt habe, wenn das so eine in der Community oder in dem Team ein akzeptiertes Medium ist durch die Situation, dass man dann auch alle vorfindet, die sich darauf einlassen.
Ja. Ja,
das war so eine ganz wichtige Lektion sozusagen, dass ich eigentlich dafür sorgen muss, dass alle eine Akzeptanz herstellen und dann auch so arbeiten können. Nichtsdestotrotz freuen sich aktuell alle wieder, sich physisch wiederzusehen.
Ja, das ist wirklich, ich sag mal, in anderer Art und Weise pandemisch, dass sich alle jetzt so freuen. Sehe ich genauso. Gibt's was für dich an dir selbst wahrnehmbar eine besondere Überraschung war?
Dass ich mich doch sehr gut so an den 10 Uhr Cappuccino aus meiner eigenen Maschine gewöhnt habe, sozusagen. Also so, das ist mir schon aufgefallen. Ich bin sonst ein Mensch, der setzt sich morgens um 7 aufs Rad, fängt um 8 an zu arbeiten und macht das so bis abends im Büro. Und da sind die Kaffeemaschinen naturgemäß in der Regel schlechter als zu Hause. Und das konnte ich sehr genießen. Einfach mal runter. Ich habe so eine Siebträgermaschine. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Rolls-Royce oder so, aber einfach so ein Ding, wo man das ganz schön in Ruhe macht und einen schönen Kaffee kriegt. Und das darauf, ja, wie soll ich sagen, also das so im Tagesablauf fest drin zu haben.
Eigenes Ritual natürlich dann,
absolut, klar. Genau. Und über Rituale hatten wir auch schon mal gesprochen, im vergangenen Podcast. Und das hat sich dann auch so eingebürgert. Oder auch mal zwischendurch so Dinge zu machen wie, ich gehe jetzt einfach mal eine Viertelstunde spazieren.
Ja.
Das hätte ich so zu Bürozeiten nie gemacht. Das waren dann so, ja, in Verbindung mit dem Mittagessen irgendwie, dass man rausgeht. Aber wenn ich jetzt an so einem Problem knabbere, dann gehe ich auch mal 15 Minuten hier raus oder 20 Minuten. Gar nicht weit weg, so ein Stadtwald. Hamburg ist ja ziemlich grün.
Ja.
Und dann kannst du wirklich mal so ein Waldbad nehmen, ne? Und das wirkt sich doch sehr, sehr, sehr positiv. Wenn man an irgendwas knobelt, an irgendwas hängt, sei es jetzt, dass es irgendwie so ein Konflikt im Team ist, den man irgendwie nicht gelöst kriegt und wo man wirklich sich anstrengen muss, mal eine andere Perspektive zu bekommen. Also auch selbst so aus der eigenen Betroffenheit rauszukommen.
Ja.
Und da hilft das dann wirklich einfach mal aus dem Arbeitskontext rauszulaufen.
Mhm. Aber das ist natürlich auch gleich ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer, auch zu sagen, bitte darauf achten, dass die Erkenntnisse, die sie gewonnen haben in der Pandemie unter diesen anderen Umständen sozusagen, dass man die nicht über Bord wirft und im Prinzip in die alten Fahrspuren wieder reinrutscht, wo man nämlich dann nicht kein Mittagessen hat, durcharbeitet, keine Pausen macht, meint, man muss immer beschäftigt wirken. Also auch da vielleicht nochmal zu reflektieren und zu sagen, was habe ich jetzt zwischendurch gelernt, vielleicht auch überraschend gelernt und wie weit kann ich das auch erhalten? Also finde ich persönlich einen ganz wichtigen Punkt. Ich arbeite ja sowieso sehr stark aus dem Homeoffice immer schon. Mhm. Von daher, das mit der Maschine kann ich nachvollziehen. und gerade auch dieses Mal rausgehen, also bei mir ganz trivial ist es dann wirklich mal um die Ecke gehen zum Bäcker oder einen Brief einwerfen. Es gibt noch Briefe, wo ich dann denke, boah, das ist richtig gut. Und ich komme an den Arbeitsschreibtisch-Kontext wieder oder ins nächste Coaching per online und merke, ich bin tatsächlich erfrischt. Also auch das als Appell, auch das nicht einfach wieder zurückzufallen sozusagen in die alten Cart Ruts, so diese Spuren, wo der Karren immer wieder reinrutscht. Das nehme ich auch mal mit daraus. Ja. Wir haben ja ein Thema uns auch genommen, also neben überhaupt der Frage, wo sind wir gerade in unserem Leben als Begleiter von Führungskräften, aber ein zentrales Thema ist ja Führungskompetenzen für heute. Und das ist jetzt für uns beide natürlich nicht neu, sondern es taucht immer wieder auf. Du arbeitest ja im Kontext der Auswahl von Führungskräften immer schon mit Kompetenzmodellen. Ja. Lass uns doch mal bei diesem Begriff Kompetenzmodell ansetzen. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Überblick geben, was sind Kompetenzmodelle und wozu benutze ich die? Warum sind die sinnvoll?
Ja, dazu ist es wichtig, vielleicht mal ganz kurz noch so eine Einführung dazu zu machen von einem Satz. Es kommt immer darauf an, wer sich mit Kompetenzmodellen beschäftigt. Ich als Psychologe, jemand anders als Pädagoge oder als Personalerin. Das hat auch noch ein bisschen mal eine Auswirkung darauf, was ich darunter verstehe. Ich versuche das mal so ein bisschen oberhalb dieser Flughöhe zu beschreiben und hoffe, dass sich alle irgendwie damit angesprochen fühlen. Ich brauche so ein Kompetenzmodell in Unternehmen, Institutionen natürlich aus primär so ein, zwei Gründen, nämlich einmal zu schauen, was ist uns hier eigentlich wichtig, wie beschreiben wir uns selbst und wie können wir Menschen auch dazu bringen, empowern, dann die Dinge so zu tun, dass sie im Rahmen unserer Organisation gut funktionieren, dass sie also quasi effiziente, aber auch zufriedene Kollegen, Kolleginnen sind. Ne? Also letztlich geht das ja immer Hand in Hand. Auf Dauer bin ich nur effizient, wenn ich auch irgendwie ein Mindestausmaß an Kompetenz und Zufriedenheit erlebe. Und das muss man eben so ein bisschen formalisieren. Ich muss mir also eine eigene Sprache geben, eigene Begriffe, an denen ich das festmache. Und es ist nichts, und das ist dann so ein Kompetenzmodell, ne? Fähigkeit zur Führung, zur Zusammenarbeit, das sind dann so
Kommunikation.
Kompetenzen, Kommunikation oder Innovation, ne? Innovationsfähigkeit. Das Vertragte an der ganzen Geschichte ist nun, dass es jetzt nicht so eine Lehrbuchschablone gibt. Es gibt nicht so eine Vorgabe aus der Wissenschaft nach dem Motto, das hat sich so und so bewährt, sondern es ist eigentlich immer die Herausforderung der Betroffenen in der Institution selbst zu überlegen, wie sollte das aussehen und dabei so ein paar formale Aspekte vielleicht zu befolgen.
Victor, an der Stelle ganz kurz, du sagst das so gelassen, aber da wird doch der eine oder andere vielleicht sogar ein bisschen aus der Hose springen und sagen, Moment, ich dachte immer, es ist ganz klar Wissenschaft, die Wissenschaft ist sich einig. So, das sind ja so die letzten anderthalb Jahre so interessante Formulierungen. Die Wissenschaft ist sich einig. Klammer auf, ist das gut? Ist das eine Qualitätsaussage oder sollte man besonders nachdenklich sein? Klammer zu. Ja. Also du sagst ja gerade, Leute, es gibt kein eindeutiges Modell, an dem man sich komplett jetzt festhalten kann, sondern ihr müsst tatsächlich auch selber ran an diese Thematik und ihr müsst sie mitentwickeln. Habe ich richtig verstanden, oder?
Absolut. Und vielleicht dein Beispiel ist eigentlich unheimlich gut, weil wir haben noch in der Pandemie auch festgestellt, wenn man mal Diskussionen, die in der Öffentlichkeit stattgefunden haben, aber wahrscheinlich auch in den Fachzirkeln der Virologen, Virologinnen, Mediziner, wie auch immer, Gesundheitsökonomen, dann haben wir schon auch beobachten können, dass aus einem Fakt durchaus unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden können. Mhm. Wann soll gelockert werden? Mhm. Wie sollen wir umgehen mit den Älteren? Ab wann sollen Impfempfehlungen? Wie gehen wir mit Impfzwang versus, also Impfpflicht versus keine, versus Freiwilligkeit um? Das heißt, aus durchaus geteilten wissenschaftlichen Erkenntnissen kann man unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Mhm. Und man muss dann gucken, welche Schlussfolgerung am Ende die sinnvollste gewesen ist. Und so funktioniert Wissenschaft ja eigentlich. Man ist eigentlich nie so angekommen am Ende. Mhm. Man versucht immer nur in der Sicherheit ein bisschen weiter vorzuschreiten. Und so ist das auch bei Kompetenzmodellen. Und man kann grob sagen, wenn man sich an so quasi formalen Aspekten orientiert, ist das ein recht sparsames Modell. Also gehe ich sparsam mit Begriffen um. Das sind so allgemeine Anforderungen an wissenschaftliche Theorien auch. Ne? Mhm. Ist das formal und inhaltlich abgestimmt aufeinander? Gibt es nicht zu viele Überlappungen zwischen den Einzelkompetenzen? Weil das würde dann immer bedeuten, wenn ich versuche, zu einer einen Kompetenz eine Aussage zu machen, habe ich bei einer starken Überlappung mehrerer Kompetenzen letztlich auch immer eine Aussage zu einer anderen Kompetenz. Mhm. Und die Frage ist, ob das wirklich wünschenswert ist. Dann kann ich die nicht mehr getrennt voneinander betrachten bei einer Person oder entwickeln.
Ja.
Ja, dann kann ich jetzt die Teamorientierung, muss ich jetzt gleich mit der Kommunikation mit weiterentwickeln. Das kann ich jetzt gar nicht mehr trennen, wenn ich das nicht gut voneinander definiert habe. Oder so definiert habe, dass sie sich voneinander abgrenzen. Was ist Kommunikation im Unterschied zur Teamorientierung? Mhm. So muss man eigentlich bei der Erstellung solcher Modelle vorgehen, dass man versucht, möglichst für sich, soweit es geht, so geschlossene Zylinder zu definieren. Denen Etikett zu geben und dann natürlich zu gucken, ist das grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem Stand der Forschung, ne? Also was die Stabilität von Persönlichkeitsmerkmalen angeht zum Beispiel. Oder die Veränderbarkeit, was kann ich verändern und in welchem Ausmaß? Da sagt die Wissenschaft relativ viel zu. Und das muss ich natürlich in so ein Modell einbauen. Ich kann jetzt nicht so ein Modell machen, wo ich sage, so, ich mache jetzt aus allen meinen Leuten mache ich Leute, die super sind in Wahrnehmungsgeschwindigkeit, weil das irgendwie gerade so eine ganz wichtige Kompetenz ist, Dinge schnell wahrnehmen zu können. Da stoße ich halt irgendwann an physikalische Grenzen bei dem einen oder anderen, weil die Hardware, die ich so im Kopf habe, mir da irgendwie so ein Limit setzt. Und das ist bei uns allen ein bisschen unterschiedlich.
Mhm. Gut, das heißt, du würdest ein Kompetenzmodell in Bezug auf persönliche Kompetenzen, das kann ja auch ein Fachkompetenzen und so weiter betreffen dabei. Ja. Aber gehen wir mal von persönlichen Kompetenzen aus. Du hast Stichwörter genannt wie Teamwork, Kommunikation, dass du sagst, wenn ich jetzt Teamwork sehe, dann habe ich darunter sozusagen bestimmte beschreibende Eigenschaften wie Empathie, soziale Kontaktfähigkeit, Toleranz, Ehrlichkeit oder solche Dinge. Und die müssen für sich genommen so einigermaßen spezifisch sein, um in diesem Bereich eine Aussage treffen zu können. Da fragt sich natürlich dann der eine oder die andere Zuhörer, Zuhörerin, wie merke ich denn das? Also ich glaube, du hast in dem Kontext auch früher schon mal von Verhaltensankern und Ähnlichem gesprochen.
Ja. Also wenn ich jetzt so eine Kompetenz habe wie Teamwork mit den Beispielen, die du gerade aufgezählt hast, auch können wir ja mal so dran gehen, dann muss ich mir überlegen, als jemand, der eine Einschätzung bei einer anderen Person vornehmen soll, woran mache ich das denn fest?
Genau.
Dass die Person jetzt zu Teamwork fähig ist oder teamorientiert agiert. Und das mache ich ja als Mensch immer an der Verhaltensebene fest. Alles andere ist, auf Norddeutsch gesagt, Spökenkiekerei, sondern du musst natürlich gucken, am Ende zählt ja das, was auf die Straße gebracht wird. Agiert jemand teamorientiert? Teilt er oder sie bereitwillig Informationen? Ist die Person gerne mit anderen zusammen? Ist dann auch effektiver, wenn sie mit anderen arbeitet? Und das sind diese sogenannten Verhaltensanker. Das heißt, ich verankere diese Kompetenz, in dem Beispiel Teamwork, auf der Verhaltensebene. Jemand, der hochteamorientiert ist, der wird genau solche Verhaltensweisen häufiger zeigen, also empathisches Verhalten, also einfach mal sich für andere zu interessieren, eine Frage zu stellen, wie geht's dir?
Ja.
Oder wäre das in Ordnung für dich? Oder so Soziabilität, das heißt, also wenn man das mal so übersetzt auf Verhalten, gerne mit Leuten zusammen zu sein, sich darauf zu freuen, die anderen morgen früh um 8 Uhr wieder zu treffen. Das kann ich alles beobachten. Ne? Mhm. Und da sehe ich auch jemanden, der dann eben sich nicht so sehr freut.
Ja.
Oder eben nicht so empathisch ist und da gar nicht drauf reagiert, wenn er sagt, ich habe ein Problem, ich muss morgen die Kinder zur Kita bringen. Mhm. Und ich komme vielleicht eine halbe Stunde später zum Meeting und darauf kann ich empathisch oder nicht empathisch reagieren. Ne? Sag, hast du recht, wir fangen eine halbe Stunde später an, verstehe ich vollständig. Mhm. Ja, sehr empathisch. Ich muss mich ja nicht anbiedern, ne? Darum geht's nicht. Empathie ist was anderes, sondern einfach zu verstehen, was in einer anderen Person vor sich geht. Mhm. Oder ich sage, naja gut, das Meeting, dann kommst du halt ein bisschen später
dazu. Mhm. Aber es kann ja sein, dass das finde ich auch das Reizvolle an diesen Kompetenzmodellen, dass man sagt, vom Grundsatz her kann ich ein Kompetenzmodell für eine gesamte Organisation entwickeln. Ja. Allerdings habe ich dann in dem einen oder anderen Position oder Funktion oder Stelle, wie immer wir es nennen, hat eine bestimmte Kompetenz eine höhere Relevanz oder Wertigkeit als in anderen Bereichen. Also ich stellte mir jetzt gerade in Anführungszeichen den Nerd vor, der vielleicht als Fachmensch in einer bestimmten Nische arbeitet und nur begrenzt teamfähig sein muss, aber für sich sozusagen ganz ideal, ganz tief, ganz spitz arbeitet, dann wieder auftaucht und sozusagen dann seine Dinge kundtut. Also es ist jetzt trivial natürlich und ein bisschen übertrieben. Aber heißt das auch, so habe ich es bisher immer verstanden, dass du zwar ein Kompetenzmodell hast, was über die gesamte Organisation durchaus ausgerollt wird, dass ich aber dann schauen muss, welche Jobfamilien, welche Bereiche und so weiter sind da? Und dann haben die einzelnen Aspekte vielleicht eine unterschiedliche Bedeutung. Ist sowas richtig in der Interpretation?
Ja, absolut richtig, weil ich muss ja von oben denken. Also oben heißt die Betrachtung der gesamten Organisation. Wir reden viel von Organisationskultur, die Identität eines Unternehmens, die ist ja nicht in bestimmten Unterbereichen des Unternehmens in irgendeiner Abteilung anders. Da habe ich ja nicht eine andere Identität, da habe ich ja nicht ein anderer Zweck verfolgt, sondern es geht ja immer darum, im Großen und Ganzen die Teile beizusteuern, damit das Ganze funktioniert. Das heißt, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich auch sagen, dann muss auch mein Kompetenzmodell fürs gesamte Unternehmen gelten. Ich kann natürlich feststellen, dass ich für die Führungsebene A eine stärkere Ausprägung von etwas brauche in bestimmten Bereichen und in anderen vielleicht ein bisschen weniger, während ich in so einer Nerd-Abteilung, wie du sie gerade als Beispiel genannt hast, sagen kann, gut, da sind jetzt ganz andere Dinge gefordert, aber nicht in einer grundsätzlich anderen Sprache und Beschreibungsweise. Das ist der Punkt, wo ich vorhin drauf gegangen
bin.
Sondern dass man sagt, es geht dann darum zu gucken, welche Anforderungen sind mit einem bestimmten Job, mit einer Tätigkeit, einer Position verknüpft. Mit einer sogenannten Anforderungsanalyse kann man das machen, indem man dann einschätzen lässt durch die Experten und Expertinnen, wie sehr diese ganzen Kompetenzen auf der Position gefordert sind. Und dann kriege ich so ein Potpourri an Profilen, ne? Für jeden Job, für jede Jobfamilie, vielleicht für jede Abteilung, wie auch immer, oder eine Arbeitsgruppe. Und die gibt mir hinterher einen Aufschluss darüber, wo ich mit Entwicklung ansetzen kann in dieser Abteilung zum Beispiel, wie ich mir die richtigen Leute hole, die darin arbeiten.
Okay, das deckt sich auch mit dem, wie ich es verstehe, damit es auch wirklich ein Instrument ist, was auch Freiräume lässt und was natürlich auch spezifisch anpassbar ist. Ich bin, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, ich habe jetzt gerade ganz frisch die dritte Auflage meines aktuellen Buchs, also Wirksam Handeln durch Selbstführung, auf den Markt gebracht. Die ist jetzt überall. Danke. Und ich habe es erweitert. Ich habe einen Passus da drin, wo ich mich drauf beziehe, auf ein Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, das da heißt von Benjamin Hardy, Personality isn't permanent. Und dass die Persönlichkeit nicht permanent ist, das würde ich jetzt gerne auch nochmal reinkippen als Thema. Also wir hatten uns auch im Vorfeld über so vereinfachende Persönlichkeitsmodelle, die mit Farben oder Ähnlichem arbeiten, um jetzt nicht ein einzelnes herauszuheben, ein bisschen fast schon despektierlich dazu geäußert. Also wenn man damit spielt, ist es, glaube ich, gut. Wenn man das wirklich als belastbares Instrument benutzen will, ist es aus meiner Sicht eher gefährlich. Die Frage ist ja, gibt's überhaupt Stabilität in der Persönlichkeit? Vermutlich ja, gehe ich mal von aus. Ich erinnere mich an deinen Vortrag, den du mal bei meinem Kongress gehalten hast vor ein paar Jahren. Auf der anderen Seite gibt's natürlich die Problematik, wenn ich jetzt, ich sag mal, Persönlichkeitstests welcher Art auch immer gemacht habe und dann feststelle, ja, ich bin jetzt mal der und der Typ dabei, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass ich sage, ja, dann kann ich mir auch nicht großartig verändern. Oder dass die Leute sagen, ist ja vollkommen klar, das ist ja der XYZ-Typ, deswegen geht das ja auch nicht. Also diese blockierende Zuschreibung, die dann da ist, dieses Mindset, ich kann mich eh nicht entwickeln mehr, weil ich 55 bin. Meine Persönlichkeit ist jetzt so stabil, da brauche ich mich gar nicht mehr anstrengen. Das finde ich, also so als derjenige, der eher so das Dogma hat, nee, wir sind entwicklungsfähige Wesen, finde ich sehr kritisch. Deswegen habe ich es in meinem Buch jetzt auch nochmal auf ein paar Seiten erweitert und gehe da kritisch auch nochmal ran. Wie siehst du es? Also wie stark ist die Persönlichkeit permanent und an welcher Stelle ist sie, ich sag mal, auch flüssig, zumindest an den Rändern?
Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema eigentlich, auch in der psychologischen Forschung seit über 100 Jahren. Wie stabil ist das? Was zeichnet die Persönlichkeit überhaupt im engeren Sinne aus? Sie hat natürlich schon eine hohe Stabilität. Das ist einfach eine Altersbeobachtung. Mhm. Wenn dem nicht so wäre, wenn ich also nicht vorhersagen könnte, ganz im Groben, wie werden sich bestimmte Ausprägungen in der Zukunft in Verhalten äußern, dann wäre ja jegliche Art von psychologischer Eignungsdiagnostik, das, was ich mache, jegliche Art von psychiatrischer Begutachtung etc. vollkommen überflüssig.
Was natürlich trotzdem sein könnte, spricht der Wissenschaftler, ja. Das wäre jetzt doof für euch, aber es könnte sein. Aber ich kipp mal doch positiv eins drauf. Allein soziale Gebilde durch Kommunikation setzen ja auf eine gewisse Berechenbarkeit von Reizreaktionen auch. Ja. Das heißt also, es zeigt sich auch in der Alltagsbeobachtung, dass sich eine gewisse Stabilität dann auch ausprägt. Prägt.
Also genau, es gibt so eine Grundstabilität, die aber nicht im Sinne einer Vorschrift agiert. Ich bin jetzt nicht gezwungen, für den Rest meines Lebens mich so oder so zu verhalten. Also das eine ist ja sozusagen, was bringe ich mit? Wie habe ich mich auch sozialisiert, entwickelt im Laufe meiner Kindheit, Jugendzeit, auch vielleicht bis zum Alter von 20, 30 vielleicht. Es gibt nämlich so eine ganz interessante vorherrschende These in der Persönlichkeitsforschung, die sagt, es findet schon eine ziemliche Stabilisierung statt. Die schreitet auch fort über das Leben. Und die Annahme, warum das so ist, ist, dass ich mir, wenn ich zum Beispiel eher ein gewissenhafter Mensch bin, ne, so dass ich bringe eine hohe Gewissenhaftigkeit mit, ist so ein Persönlichkeitsfaktor in vielen Modellen, die es da gibt, dann werde ich mir im Laufe meines Lebens eine Lebenssituation zurechtschneiden, wo ich dieses Bedürfnis nach Gewissenhaftigkeit auch ausleben kann. Das heißt, ich sorge eher dafür, dass es bei mir zu Hause immer schön ordentlich ist. Ich suche mir vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, der ebenso ähnlich empfindet, etc. Ne? Also das heißt, ich verstärke diese Tendenz dadurch, dass ich sozusagen die Situation versuche, soweit ich das kann, natürlich ein bisschen anzupassen. Und das finde ich eine ganz überzeugende Überlegung, weil das passt auch unheimlich gut zu unseren Altersbeobachtungen. Also Leute, die zum Beispiel sehr extrovertiert sind, also unheimlich gerne unter Menschen sind, die werden nie irgendeinen Job sich suchen, wo sie im Keller sitzen, so als Fluglotse zum Beispiel, so im Bunker und du guckst den ganzen Tag nur auf den Schirm, sondern die werden sich dann eher einen Job suchen, wo sie immer viel mit Menschen zu tun haben. Und so verstärkt sich das dann. So die Tendenz, die da ist, wird verstärkt durch die Situation und so weiter. Dann findet so ein Ping-Pong-Spiel statt. Und diese Überlegung, die finde ich eigentlich ganz schön, weil die lässt zum einen Raum für diese Stabilität, die wir alle benötigen. Ich brauche das auch im Alltagskontakt zu Menschen, ungefähr mir vorzustellen, was ist das für ein Mensch? Ja. Das würde alles keinen Sinn machen, wenn das nicht stabil wäre. Ne? Mhm. Ich könnte eigentlich keine sozialen Beziehungen eingehen, weil die Leute morgen früh schon anders ticken können.
Ja, klar.
Und zum anderen aber trotzdem eine Plastizität zulässt, die ich ja zum Beispiel auch für die Personalentwicklung brauche oder auch für die Veränderung in einem Unternehmen. Wenn ich sage, wir haben jetzt hier einen riesen Change, wir müssen uns alle umstellen durch die Pandemie oder durch irgendwas anderes. Ich habe gestern einen ganz interessanten Bericht gehört im Radio über so die Umstellung der kommerziellen Schifffahrt auf Gas, Flüssiggas. Ja, ne? Ja. Da hängt wirklich unheimlich viel dran, nicht nur bei den Werften, auch bei den Häfen, bei den Reedereien. Und das ist alles gar nicht mal so trivial, wie man sich das denkt. Und ich muss unheimlich viele Leute davon überzeugen, jetzt Dinge komplett anders zu machen.
Ja, was uns ja auch sehr bewusst und sehr klar ist, so viel dürfen wir verraten, weil wir auch einen gemeinsamen Kunden haben im Schifffahrtsbereich. Das ist vielleicht eine ganz gute Brücke. Also einerseits zu konstatieren, ja, wir haben eine gewisse Stabilität in der Persönlichkeit mit allen Vor- und Nachteilen sozusagen. Wir sind aber nicht komplett definiert, sondern wir haben natürlich auch, insbesondere wenn wir reagieren müssen oder wollen auf Veränderungen, haben wir natürlich Möglichkeiten dazu, unterschiedlich stark wahrscheinlich auch. Wir haben ja für diesen internationalen Kunden im vergangenen Jahr ein erweitertes Kompetenzmodell geschaffen, wo wir den Bereich Selbstführung noch stärker betont haben. Ja. Das vielleicht auch so ein bisschen, wie weit bestätigt sich das auch vor diesen Gedanken, die wir gerade äußern, aus deiner Sicht? Also wir haben es ja ganz bewusst auch gemacht, diesen Partner noch stärker integriert.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Element in so einem Kompetenzmodell, finde ich, weil man kann ja auch verschiedene Begriffe da noch dranhängen, wenn man möchte. Also sowas wie so Wille, eine Fähigkeit, eine Motivation, sich selbst zu organisieren. Mhm. Und wenn ich mir dann mal überlege, was bei einer Person, die das in einer starken Ausprägung hat, für Konsequenzen für andere Eigenschaften. Also was, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe ein hohes Ausmaß an Selbstführung. Ich bin gut in der Lage, mich zu organisieren, meine Ziele zu definieren. Bin auch gern so unterwegs.
Selbstreflektiert.
Bin selbstreflektiert und weiß, wo ich stehe und wo ich hin möchte. Mhm. Dann kann ich natürlich sagen, okay, also ich stelle fest, meine Kommunikation, die funktioniert nicht. Irgendwie verstehen mich Leute immer falsch. Oder ich druckse manchmal so ein bisschen rum. Oder da rede ich viel zu viel. Mit einem hohen Ausmaß an Selbstführung kann ich das auf der Verhaltensebene viel leichter kontrollieren. Mhm. Und mir sozusagen die Hindernisse aus dem Weg ziehen, die mich davon abhalten, so in der Zusammenarbeit mit anderen einfacher zu funktionieren oder zufriedenstellender oder effizienter, was auch immer dann gerade wichtig ist. Das heißt, so dieses Self-Leadership, das hat für mich einen ganz intensiven Austausch, so einen bidirektionalen Austausch mit den eigentlichen Kompetenzen, eigentlich in Anführungszeichen, so ein Kompetenzmodell. Das ist im Prinzip so eine Art Moderator dieser ganzen Kompetenzen. Da finde ich das unheimlich wichtig. Das fehlt in vielen Modellen, sowas.
Genau.
Also Perspektive, da gibt es dann die Führungskompetenz und dann steht gerne in so einem Nebensatz, damit darin enthalten ist auch die Führung von sich selbst. Das ist ja wunderbar, ne? Nur kann mir selbst ja keine Anweisung schreiben oder ein Mitarbeitergespräch mit mir selbst führen. Wenn ich damit anfange, sollte ich mal überlegen, was das bedeutet. Sondern dass man viel besser daran tut, zu sagen, das gliedere ich mal aus. Das ist eine eigene Kompetenz.
Ja. Ja, also ich sehe es ähnlich, insbesondere auch jetzt so in den Belastungen, die Menschen, insbesondere Führungskräfte, mit denen ich zu tun hatte, in den letzten anderthalb Jahren hatten, dass dieser Faktor Selbstführung oder dieses Bündel Selbstführung einfach eine wesentliche Rolle spielt. Mich beruhigt das ist klar, weil ich ja immer darauf gesetzt habe. Aber ich finde es jetzt einfach noch viel deutlicher. Ja. Wenn wir den Dreh machen sozusagen auch vor dem Hintergrund, dass die Hörerinnen und Hörer ja vielfach aus mittelständischen Unternehmen stammen und Führungskräfte sind oder auch Inhaberinnen, Vorstände, männlich, weiblich und so weiter, Geschäftsführer. Wie sollten diese Menschen in Verantwortungspositionen, die also auch darüber entscheiden, was machen wir eigentlich bei uns in Zukunft mit Personalentwicklung? Was lernen wir aus den vergangenen anderthalb Jahren in Bezug auf unsere Art der Führung? Wie sollten deiner Meinung nach diese insbesondere Mittelständler Kompetenzmodelle nutzen? Also worauf sollten die achten? Ganz, ganz handfest, ganz praktisch.
Also sie sollten darauf achten, dass sie nicht so sehr auf Berater reinfallen oder Beraterinnen, sich nicht irgendwas überstülpen lassen, wo sie das Gefühl schon haben, das passt für uns nicht. Also das ist zu viel, zu groß, das durchschauen wir nicht. Weil die Stärke von so einem Kompetenzmodell ist auch immer, hey, das verstehe ich. Das kann ich nachvollziehen. HR sagt, auch in einer kleinen Firma, wo das HR vielleicht nur aus 3 Leuten besteht oder 2 Leuten, ne? Die können dann schon sagen, gut, damit kann ich was anfangen. Ich weiß, welche Entwicklungsmaßnahmen ich habe, welche Seminare ich anbieten kann. Das kann ich hier gut verknüpfen. Also sozusagen so wie dass die Sprache verstanden wird.
Ja.
Kompetenzmodell von ist. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt und dass ich so das Gefühl habe, das muss mir jetzt nicht einer Stunde lang erklären. Das erschließt sich mir. Da würde ich jetzt als Mittelständler ob klein oder groß, da würde ich dann Haken dran und sage, okay, das passt für mich. Und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das Ganze unterliegt einem wissenschaftlichen Anspruch. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwas Esoterisches. Mhm. Unabhängig von der Frage, ob das funktionieren kann, das will ich gar nicht alles in Abrede stellen, aber sozusagen, wenn ich mit etwas Neuem konfrontiert werde, würde ich ja ganz gerne auch wissen, funktioniert das?
Ja.
Ganz platte Frage. Mhm. Und das ist das, was ich mit Wissenschaftlichkeit oder wissenschaftlicher Hinterlegung meine. Wenn es beforscht wurde, dieses Modell oder Einzelkomponenten, und man festgestellt hat, ja, ich kann damit wirklich Veränderungen diagnostizieren bei Personen, oder ich kann davon Entwicklungsmaßnahmen ableiten, oder die Dimensionen, Teamwork oder was weiß ich, hat sich hier bewährt und kann man nachweisen. Mhm. Ja, also so eine Art, ja, auch in der Realwelt, in der wissenschaftlichen Realwelt Nachvollziehbarkeit.
Ja, damit verbunden, so höre ich das zumindest raus, einfach auch ein pragmatischer Ansatz. Also jetzt nicht, dass das System sich überstülpen zu lassen, das erlebe ich ja öfter mal, dass mir ein Vorstand sagt, können Sie da mal drüber gucken, die Personalabteilung hat mir das vorgeschlagen und ich habe den Eindruck, ich werde nachher Teil des Entwicklungszyklus, und die Frage ist, der steuert sich dann selbst oder wie? Also das gehört ja auch dazu, dass es, wie du sagst, erkennbar, durchschaubar im positiven Sinne ist, verstanden wird, dass es aber auch steuerbar ist, gehört für mich auch dazu.
Ja, und was, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp ist, also ein ganz pragmatischer, in jeder Branche, in jedem Unternehmen habe ich ein bisschen eine andere Sprache, ein anderes Wording für Dinge. Ne? Und das ist ja auch, ich würde jetzt nicht den Ehrgeiz haben, in dieser anderen Sprache ein eigenes Modell zu bauen, sondern ich würde immer empfehlen, lass uns mal lieber so Rosetta-Stein finden, das heißt so ein Übersetzungsmechanismus. Mhm. Was heißen diese Kompetenzen denn in eurer Welt? Wie können wir die übersetzen? Mhm. Unabhängig, und zwar nicht im Sinne einer inhaltlichen Übersetzung, einer inhaltlichen Veränderung, sondern sagt mal einfach euren Begriff, den ihr bei euch verwendet, den jeder versteht.
Ja.
Und dass man dann so eine Art Übersetzungsmatrix hat, wo ich sozusagen auf der einen Seite vielleicht so, dass die reine Wissenschaft habe, so kann man das beschreiben, und dann sozusagen die branchen- und unternehmensspezifische Sprache verwende. Und dann habe ich wieder die Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit.
Ja, und ich habe natürlich auch die Akzeptanz dann bei denen, auf die es dann auch bezogen wird sozusagen. Ne?
Genau, klar. Ganz genau. Und dann muss ich gucken, und dann ist der nächste Schritt zu gucken, ich sollte bitte nicht die Idee haben, dass ich jetzt jeden in jeder Kompetenz gleich stark entwickeln kann. Das muss mir klar sein. Weil da immer auch mentale Fähigkeiten reinspielen oder so relativ stabile Aspekte der Person. Das wäre so, wenn ich das Modell dann habe in meiner Sprache und dann auch anzuerkennen, was kann ich verändern, was kann ich nicht verändern. Und das wird sich bei dem einen oder anderen auch wieder ein bisschen unterscheiden.
Okay, also auch da Anpassung an die betriebliche Wirklichkeit und an die Personen und an die Berufsgruppen und so weiter.
Ja, ich glaube, alle HRler oder PEler, also Personalentwickler, die ich so kenne, die haben schon mal die Erfahrung gemacht, da haben wir eine Seminarreihe aufgelegt, da konnten nicht alle von profitieren. Den Satz habe ich schon oft gehört. Oder bei dem einen oder bei der anderen haben wir uns die Zähne ausgebissen. Das ist einfach dann nicht besser geworden.
Ja.
Also besser in dem Verständnis. Die Person war ja vielleicht zufrieden und hat ihre Arbeit für sich gut gemacht, aber ne, du kannst sie halt nicht verändern. Dann fangen auch an, Personen Widerstände aufzubauen. Ich möchte mich aber nicht so und so verändern. Ich fühle mich ganz wohl, wie ich bin zum Beispiel. Ne, dann ist es natürlich schwer, jemanden in einer bestimmten Kompetenz irgendwo hinzubringen. Führung ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht in einem der anderen beiden Podcasts. Ich kenne Ingenieure, die möchten nicht Projektleiter werden. Die wollen löten und basteln. So, jetzt stecke ich die in Führungskräfte, Entwicklungsprogramme, und die haben überhaupt keine Lust, weil sie wissen, dass ich sitze jetzt nur noch am Schreibtisch, ich muss nur noch Dienstreiseanträge unterschreiben, Projektanträge formulieren. Ich will eigentlich eine Optik bauen.
Ja.
Oder einen Raketenantrieb oder so. Das interessiert mich viel mehr. Also, das ist wichtig, dass man dann auch guckt, wen kann ich entwickeln, wer möchte sich auch entwickeln lassen.
Was ich in dem Kontext eben auch wichtig finde, da sind wir uns beide, glaube ich, auch einig, dass es in den Teilen, die insbesondere Selbstführung betreffen, natürlich auf das Mindset auch ankommt. Und ich glaube, so Entwicklungsangebote, ich merke das immer im Coaching von Führungskräften, Entwicklungsangebote können ja auch sein, in zum Beispiel in einer Coaching-Reihe, die Leute mal zu spiegeln und zu sagen, ich nehme bei dir folgende Mindsets oder Glaubenssätze oder was auch immer wahr, die gegebenenfalls, ich sag mal, eine Weiterentwicklung behindern bei dir. Du kannst jetzt zurückkommen zu deiner Meinung, aber ich spiegel dir jetzt mal, wie ich dich wahrnehme und auch manchmal nehme ich auch tatsächlich das auf, was die sagen mit deren Zustimmung, um dann nochmal zu sagen, wie beschreibst du bestimmte Dinge auch und wie ist dein Wortschatz und so weiter und was für ein Mindset könnte eventuell dahinter sein und können wir daran zumindest experimentell mal arbeiten. Also ich finde, das ist dann bei diesen Kompetenzmodellen auch wichtig, diese Aspekte Selbstführung drin zu haben und zu sagen, wie konstituiert sich die Stabilität, aber vielleicht auch die Reaktanz gegen Veränderung, manchmal auch aufgrund von Glaubenssätzen natürlich.
Ja, also in dem Zusammenhang fällt mir so eine Metapher ein. Und zwar, stell dir vor, du bist in Nordfinnland, in Lappland, auf einer einwöchigen Wanderung mit Rucksack, Zelt, Schlafsack, so ein bisschen was zu essen, eine Angel und zwei Messer, so ungefähr. Mhm. Aber kein Handy, es gibt auch keinen Handymast irgendwo. Und du bist jetzt auf einmal vor eine Situation gestellt, wo du dir was Neues damit ausdenken musst, weil du so nicht weiterkommst. Mhm. Oder wie kriege ich jetzt den Topf aufs Feuer, ohne mir die Finger zu verbrennen? Irgendwie ist jetzt meine Halterung kaputt. Das heißt, ich muss dann aus dem Werkzeug, was ich habe, sprich, ne, das wäre genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast, die sozusagen die Spiegelung der Person, hey, was ist eigentlich bei dir los? Was hast du eigentlich? Was kannst du daraus machen? Muss ich mir was Neues überlegen.
Ja.
Ich muss also das, was ich habe, nochmal neu kombinieren, nochmal neu zusammendenken und kriege dann eine Lösung, auf die ich vorher nicht gekommen wäre oder die ich auch nicht verfolgt hätte. Und das ist eigentlich so das Kunststück und das beschreibt eigentlich auch schon ganz gut so ein bisschen die Mischung aus Stabilität und Plastizität von uns Menschen. Ich komme halt mit so einer Werkzeugbox an, die wird immer besser im Leben, aber irgendwie reicht sie ja nicht für alle Situationen oder ich muss sie auch mal anders einsetzen.
Als genau, genau.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, was du ja auch im Coaching viel machst.
Ja. Ne, ja, so absolut. Manchmal auch zur Verblüffung der Menschen einfach zu sagen, okay, ich sehe jetzt was gerade mal als Zukunft und beschreibe ihnen das mal. Und dann sagen die Leute, okay, ja, macht irgendwie auch Appetit. So wäre ich nicht drauf gekommen, wo ich dann denke, naja, vielleicht wäre die Person schon drauf gekommen, aber im Zuge des Wunsches nach Stabilität wollte sie vielleicht auch nicht drauf kommen. Deswegen eben auch so eine Einladung. Also das, ich finde, Coaching ist ja vor allen Dingen auch eine Einladung.
Ja, absolut.
Ja, guck, das wären Dinge, Kompetenzmodell, so, ich hoffe, damit haben wir auch Appetit gemacht bei Mittelständlern, bei Industrieunternehmen, bei Einzelunternehmern, was auch immer, drüber nachzudenken. Kompetenzmodelle, wie weit kann das eine Rolle spielen? Selbst wenn ich ein Einzelunternehmen bin, kann ich ja auch mal überlegen, was ich für eine Vorstellung davon habe, was ich können muss oder Menschen in der Art können müssen und damit durchaus auch experimentell umzugehen. Und vielleicht von mir, du hast es ja rausgehört, ich glaube auch, dass wir einen gewissen stabilen Persönlichkeitskern haben, aber auch die Lust oder vielleicht auch die Notwendigkeit angesichts von Veränderungen, dieses, was man kann, auch mal anders zu entwickeln, auch mal den Mut zum Experiment zu haben. Das ist, glaube ich, auch sowas, was wir auf der Basis solcher Modelle durchaus auch fördern können und wahrscheinlich auch fördern müssen.
Absolut. Also Innovation ist ja immer ein Dauerthema in vielen Branchen. Also und wenn man sich überlegt, was ist damit eigentlich gemeint, ne, dann ist ja letztlich damit gemeint, ein Problem nochmal völlig neu angehen zu können. Und sich von dem frei zu machen, was da schon an Glaubenssätzen, Dogmen, Tabus, wie auch immer definiert ist, sondern das interessiert mich jetzt mal nicht. Ich, so dieser berühmte Spruch, die grüne Wiese, Greenfield Approach, wie auch immer, das sind dann ja auch nur so verbale Beschreibungen von dem. Aber eigentlich geht es ja darum zu sagen, ich mache mich jetzt mal frei.
Ne? Ja.
Und denk mir das mal komplett neu und dann komme ich vielleicht auf eine gute Idee. Und dazu brauche ich dann natürlich bestimmte Kompetenzen und eine hohe Ausprägung in so etwas wie Selbstführung, in so einen Zustand reinzukommen und da auch lang genug drin zu bleiben, ohne schnell zu früh wieder so runterzufahren. Aber das Interessante ist dann ja eigentlich, wenn ich so einen Kreativteil eines Innovationsprozesses angestoßen habe, dann brauche ich ja auch wieder eine Struktur, die ich aufbauen muss. Also dann brauche ich auch wieder ein bisschen ein paar andere Eigenschaften oder ein paar andere Kompetenzen oder jemand anders mit bestimmten Kompetenzen.
Der das ergänzt, ne?
Oder jetzt ergänzt sich das. Jetzt machen wir daraus ein Produkt zum Beispiel.
Genau.
Ne? Oder ein Projekt oder was auch immer. da darf ich dann nicht schon wieder komplett innovativ werden. Da muss ich mal die Innovationsbedürfnisse so ein bisschen zügeln für einen Moment.
Klar.
Und ich glaube, das ist so die Challenge auch für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, diese sozusagen genau diesen Wasserpegel immer zu finden. Ne? So wie viel Wasser kommt noch rein ins Glas, wie viel muss ich wieder abschöpfen?
Ja, und welche Phasen gibt es, welches Umfeld können wir dafür schaffen, was ja möglicherweise schon wieder ein gutes Update-Thema wäre, nämlich wie können wir eigentlich Innovation ankurbeln.
Ja.
Insofern, kleiner Ausblick vielleicht zur Abrundung. Welche Projekte stehen denn bei dir in den kommenden Monaten an? Ist es mehr Innovation? Ist es auch das Zurückkehren zu dem Stichwort Luft- und Raumfahrt, was jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Auftrieb nimmt in doppelter Hinsicht? Also die Projekte in Bezug auf Raumfahrt sind ja in den letzten Jahren extrem populär geworden durch die privaten Bezos, Bransons und so weiter und Elon Musks dieser Welt. Was steht bei dir an? Ist es die Auswahl von Piloten und Astronauten? Was ist zu tun, sofern du darüber reden darfst?
Genau, also das kann ich schon sagen. Also so einerseits kehre ich, glaube ich, schon so zu den altbekannten Dingen zurück. So die Luftfahrt, die erholt sich. Das heißt auch, dass wir oder ich da mehr wieder zu tun habe. Mhm. Die nächsten ESA-Astronautinnen und Astronauten sollen Ende nächsten Jahres benannt werden. Das heißt, da läuft die Auswahl jetzt auch. Mhm. Das ist so ein seltenes Ereignis, dass das quasi immer wieder was Neues ist für mich. Mhm. Super spannend, super interessant, super tolle Leute, die ich
denke, das muss doch ganz kribbelig sein, ganz toll im positiven
Sinn. Ja, und du siehst Leute, die du sonst nie zu Gesicht bekommst, weil die so ganz außergewöhnliche Berufsbiografien haben, ne? Die siehst du sonst nicht als Psychologe in so einem Auswahlsetting, die irgendwo auf einer Bohrinsel arbeiten, im Indischen Ozean oder so. Das sind Leute, die triffst du nicht mal eben beim Kaffee. Ne? Mhm. Also das ist so eine Mischung aus altbekannt, aber doch wieder was völlig Neues. Mhm. Dann versuche ich auch in der nächsten Zeit jetzt, wo so Kontakte wieder eher möglich werden oder auch gewünscht sind, so an die Themen anzuknüpfen, Führungskräfteauswahl auch in der Medizin wieder mehr zu machen. Mhm. Und natürlich auch an unserem Kompetenzmodell immer weiter zu arbeiten.
Ja.
Das ist auch so ein Thema, was ich mir jetzt so auf die Agenda gelegt habe, zu gucken, kann man das noch ein bisschen anfeilen? Gibt es da noch Dinge, die sich seit dem letzten Jahr, wo wir es so versucht haben, mal so aufzubauen, verändert haben an Erkenntnis, auch an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Und ich glaube, da werden wir noch viel in Austausch treten in nächster Zeit.
Ja, das steht auf dem Zettel und werden wir demnächst ja auch im Kontext von Schifffahrt, also in jedem Fall im nächsten Jahr ja auch mal ankurbeln und können darüber dann auch berichten, sofern wir darüber berichten dürfen natürlich. Das finde ich schon spannend. Und ich sag mal, in der Zwischenzeit können die Leute ja auch dein Buch, Der Faktor Mensch, so habe ich es richtig, glaube ich, in Erinnerung, ne? Der Faktor Mensch, können ja auch das Buch lesen, was ja auch das Thema Medizin natürlich ganz stark berücksichtigt. Also insofern, wer jetzt Appetit gewonnen hat, ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes rein, der oder die möge da einfach nachfassen. Viktor, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Jetzt mal wieder, macht auch Appetit, so die Planung jetzt aktiv anzugehen fürs nächste Jahr bei unseren Projekten. Das ist toll. Vielen Dank an der Stelle.
Ja, sehr gerne, Burkhard. Auch von mir herzlichen Dank und auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Soweit mein Update-Interview mit Dr. Viktor Ubeit. Wenn Sie sich vertiefend mit Ihren Kompetenzen, speziell im Hinblick auf Selbstführung, auseinandersetzen wollen, dann empfehle ich Ihnen mein aktuelles Buch Wirksam handeln durch Selbstführung, das gerade, Sie haben es gehört, in der dritten erweiterten Auflage erschienen ist. Und wenn Sie das Thema der Eigenführung richtig intensiv angehen wollen, dann sollten Sie an der nächsten digitalen Masterclass Selbstführung teilnehmen, für die bereits jetzt die Anmeldung möglich ist. Ich packe den Link auf die Infoseite zur Masterclass auch in die Shownotes. Aber nutzen Sie doch zunächst mal die Ideen und Hinweise aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!